Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Ausbruch, die Antirepressionswelle. Heute am 28.10.2018. Wir senden hier auf Radio Dreieckland 102,3 MHz und im Livestream zu hören auf rdl.de jeden vierten Sonntag im Monat von 21 bis 22 Uhr. Wiederholt wird das Ganze am darauffolgenden Vormittag, Montag um 9 Uhr. Verantwortlich für die Themen der Sendung sind wie immer der Staat und seine Repressionsbehörden. Und durch diese Sendung begleiten euch heute Conny, Emma, Tom und Beate. Ja, thematisch werden wir heute zunächst auf die Verschärfung der Polizeigesetze eingehen. Wir werden einen Blick auf den aktuellen Stand der Prozesse oder des Prozesses gegen die Basel 18 werfen. Und ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt wird das Prinzip der Aussageverweigerung sein, mit kritischem Blick auf die neuen Medien. Und wie immer haben wir eine kleine, bunt gemischte und vor allem GEMA-freie Musikauswahl für euch zusammengestellt. Ja, dann viel Spaß bei der heutigen Sendung und damit übergebe ich an Emma zum Thema Polizeigesetze.
In Deutschland hat es im Laufe der letzten Jahre einige alarmierende Gesetzesverschärfungen gegeben. Im April 2016 ist ein neues BKA-Gesetz verabschiedet worden, also Bundeskriminalamt, der dieses Amt neue Befugnisse gegeben hat mit dem Vorwand Terrorismusbekämpfung. Die Versammlungsfreiheit hat im Strafgesetzbuch einen schweren Schlag bekommen. Durch die Verschärfung von Paragraphen, wie zum Beispiel der Widerstandsparagraph, der nun unter eigentlich leicht zu erreichenden Umständen mit Freiheitsstrafen bestraft wird. Aber auch eine ganze Reihe von neuen Polizeigesetzen ist in deutschen Bundesländern verabschiedet worden, die Polizei einige neue Spielzeuge gibt. In Baden-Württemberg ist schon im November 2017 ohne großen Aufschrei ein Polizeigesetz verabschiedet worden, der zum Beispiel sogenannte Gefährderinnen, also Menschen, die nicht unbedingt strafrechtlich in Erscheinung getreten sein müssen, aber von staatlichen Behörden als gefährlich eingestuft werden, mit Aufenthalts- und Kontaktverbote für bestimmte Orte und Personen belegt. Diese Personen können auch unter Hausarrest gestellt werden. Und elektronische Fußfessel gibt es auch in diesem neuen Polizeigesetz. Und als wäre das alles noch nicht genug, also das sind jetzt nicht alle Punkte von diesem Polizeigesetz, die ich gerade hier kurz genannt habe, gibt es ein neues Polizeigesetz für Baden-Württemberg, das gerade in Planung ist. Jetzt allerdings auch nicht nur für Baden-Württemberg, auch für andere Bundesländer. Wir hätten eigentlich heute ein Interview über dieses Polizeigesetz gehabt, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Deswegen haben wir euch einige Punkte von Polizeigesetze in einige Länder, also durch ein Interview vom Libertäre Podcast von September von die anarchistische Radio Berlin, also die spielen wir euch jetzt einfach auf.
Ein wichtiges Kernelement der neuen Gesetze ist die Hinwendung der Polizei zur Gefahren- und Gefährderabwehr. Dabei geht es weniger um das Abwenden einer konkreten Gefahr, sondern darum, unter Konstruktion einer fiktiven, abstrakten Gefährdungslage Menschen, die aus verschiedenen Gründen vielleicht oder vielleicht auch nicht straffällig werden könnten, bereits im Vorfeld zu überwachen oder einzusperren. Doch woher kommt diese drohende Gefahr? Und wie wird sie in die Gesetze aufgenommen?
Dieser Begriff drohende Gefahr ist im Grunde nichts anderes als der Versuch, die polizeiliche Tätigkeit im Vorfeld konkreter Gefahren und im Vorfeld des konkreten Verdachts in irgendeine rechtliche Form zu gießen. Das Thema ist nicht neu. Die traditionelle polizeiliche Aufgabenklausel war, die Polizei hat die Aufgabe, konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Also wenn der Begriff Gefahrenabwehr fällt in der polizeirechtlichen Diskussion, geht es traditionell eigentlich immer um konkrete Gefahren. Der Begriff bezieht sich auf die Vorstellung, dass eben eine Gefahr nicht irgendwo sich Ewigkeiten, dass eine Gefahr nicht irgendwo im luftleeren Raum steht und auch nicht bloß in Anführungszeichen polizeiliches Erfahrungswissen ist, also nach dem Motto, von den Leuten geht immer eine Gefahr aus, sondern dass sozusagen das polizeiliche Eingreifen begrenzt wird auf tatsächlich Schädigungen polizeilicher Schutzgüter in Anführungszeichen, also von Leben, Freiheit, Gesundheit oder Eigentum. Wir leben in einer bürgerlichen Gesellschaft einer Person oder dem Staat als Ganzen. Das sind die polizeilichen Schutzgüter gewissermaßen. Aber der Eingriff in die Rechte der Betroffenen sollte nicht ständig stattfinden, sondern eben nur da, wenn eben sich eine Gefahr abzeichnet. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Straftat bevorsteht und man die verhindern kann und soll. Das ist die Vorstellung der konkreten Gefahr. Die drohende Gefahr verabschiedet sich gewissermaßen davon. Sie, auf der einen Seite ist das, was in Bayern und in NRW jetzt als unter dem Stichwort drohende Gefahr drinsteht, was aber in den anderen Entwürfen und Gesetzen aus den anderen Ländern ebenfalls drin ist. Das ist zunächst mal nur ein Zitat aus dem BKA-Gesetzurteil des Bundesverfassungsgerichts, wo gesagt wird, ja, die Polizei kann durchaus Maßnahmen im Vorfeld solcher Gefahren wahrnehmen, aber sie muss zumindest irgendwie sagen oder wissen, dass sich sowas abzeichnet. Mit anderen Worten, man hat dann irgendwie per Copy and Paste zwei Sätze aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zunächst ins BKA-Gesetz und jetzt übernimmt man die in die Länderpolizeigesetze. Aber im Grunde geht es immer nur darum, dass auf diese Art und Weise die Tätigkeit im Vorfeld abgesichert werden soll. Vorfeld heißt, es steht noch keine Straftat in Aussicht. Es gibt gewissermaßen eine polizeiliche Prognose, dass der Mann XY oder die Frau XY vielleicht in Zukunft, in absehbarer Zukunft eine Straftat begehen könnte. Aber erstens ist die Frage, was ist denn absehbar? Zukunft, was heißt eine überschaubare Zeit? Das sind Begriffe, die in dieser Formulierung drin sind. Was bedeutet das? Im Grunde sind die Begrifflichkeiten, die da jetzt eingeführt werden in den Polizeigesetzen, sind sehr unbestimmt. Also aus den bestimmten Tatsachen, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, werden gewissermaßen dadurch, dass man sie nicht benennt, nicht im Einzelnen, nicht einmal sozusagen unvollständig auflistet, sondern überhaupt nicht auflistet, wird gewissermaßen unbestimmte Tatsachen. Und das ist genau das Problem. Das heißt, es gibt die Grenze, die verhindern soll, dass die Polizei immer und überall und gegenüber jedem und jeder Person eingreifen kann, diese Grenze, die wird durchlöchert.
In Verbindung mit der drohenden Gefahr haben manche Bundesländer ein besonders drastisches Mittel wieder aufleben lassen, den sogenannten Präventivgewahrsam.
Ja, also die Präventivhaft bezieht sich eben tatsächlich auf die, oder wird, ist möglich, kann angeordnet werden, wenn es denn eine solche drohende Gefahr gibt oder wenn diese entsprechenden Formulierungen aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in Anschlag gebracht werden. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich mit dieser drohenden Gefahr, also der Gefährderbegriff, der ja ein Unbegriff ist, dass der sich gewissermaßen juristisch fassen ließe. Das ist nicht der Fall. Erstens ist, wie gesagt, die Definition sehr unbestimmt. Zweitens, auch der Begriff des Gefährders ist irgendwie allenfalls ein polizeilicher Arbeitsbegriff, aber keiner, auf denen sich irgendwie rechtlich etwas stützen ließe. Ich finde, das ist meiner Ansicht nach das Skandalöseste an diesen neuen Gesetzen bzw. Gesetzentwürfen, dass man also ohne, dass ein konkreter Verdacht besteht, es ist also keine U-Haft, es ist noch keine Straftat geschehen, dass man ohne, es steht auch keine unmittelbar bevor, sonst könnte man die Person in Polizeigewahrsam nehmen, beziehungsweise in bestimmten Bereichen, also im Bereich des Terrorismus ist der Straftatverdacht so weit gezogen, dass dass auch schon eine U-Haft möglich wäre. Aber in der U-Haft muss zumindest eine strafrechtliche Verfolgung eben dastehen. Es muss ein Straftatverdacht existieren, auch wenn er noch so weit hergeholt ist. Und es findet da letzten Endes eine Strafuntersuchung, ein Ermittlungsverfahren statt, an dessen Ende praktisch immer eine gerichtliche Überprüfung steht oder zumindest die Einstellung steht. Also das ist die U-Haft. Und hier bewegen wir uns ja im Bereich, wo es eben nicht um den Straftatverdacht geht und auch nicht mal um die traditionelle konkrete Gefahr. Sondern es geht eben wirklich um diese nebulöse, drohende Gefahr. Die Vorstellung, dass auf dieser Grundlage eine Haft anordnen kann, so wie das in drei Bundesländern mittlerweile in einem beschlossen ist, nämlich in Bayern und in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, in den Entwürfen drin steht, das finde ich einen ungeheuren Skandal, vor allem vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die ja nun wirklich unter dem Begriff Schutzhaft einiges übel angerichtet hat, um das mal vornehm zurückhaltend auszudrücken. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir damit jetzt straight away in Faschismus gehen, aber vor dem Hintergrund deutscher Geschichte, finde ich, kann eine solche Konzeption von Haft nicht machen. Wie gesagt, man muss sich einfach vorstellen, traditionell der Polizeigewahrsam, der ging bis zum Ende des darauffolgenden Tages, allenfalls. Er ist dann in einigen Bundesländern ausgeweitet worden zum sogenannten Unterbindungsgewahrsam. Der konnte je nach Bundesland von 4 Tagen bis allenfalls 14 Tagen wie in Bayern und Baden-Württemberg geschehen. Aber er musste dann eben, wenn er so lange ging, von einem Richter angeordnet oder einer Richterin angeordnet werden. Also, aber immerhin, das lässt sich immerhin noch verkaufen unter dem Stichwort Gewahrsam. Aber hier geht es nicht mehr um Gewahrsam, sondern Bayern führt eine Ewigkeitshaft ein. Das heißt, eine erste Anordnung ist für 3 Monate möglich und diese Anordnung kann jeweils um 3 Monate verlängert werden. Also theoretisch könnte jemand eine Ewigkeit im Knast sitzen, ohne dass ein Verdacht oder irgendwas Ähnliches gegen ihn existieren würde. In Niedersachsen sollen es 74 Tage werden, das heißt 2 Monate und dann nochmal 14 Tage. Da ist auch die Frage, wieso kommt man gerade auf diese Beschränkung? Die Antwort ist, entweder kann die Präventivhaft dann gewissermaßen umgewandelt werden in eine U-Haft. Das heißt, die betroffene Person wandert von der Präventivhaft in die Untersuchungshaft, ohne die Zelle zu wechseln. Oder wenn es sich um ausländische Gefährder in Anführungszeichen handelt, ist man dann in der Lage, die bis zu diesem Zeitpunkt abzuschieben. Das steht als Begrenzung dahinter. Also deswegen hat man sich das jetzt einfallen lassen. Und das finde ich, wie gesagt, das finde ich eine der skandalösesten Teile oder finde ich den skandalösesten Teil in diesen Gesetzentwürfen.
Auch auf der Seite der Telekommunikationsüberwachung hat sich einiges getan. So kann diese jetzt auch präventiv eingesetzt werden. Und auch beim Bundestrojaner gibt's Neuigkeiten.
Also einerseits wird es mit ziemlicher Sicherheit eine Vereinheitlichung oder den Bundesländern geben, was die Telekommunikationsüberwachung, die präventive Telekommunikationsüberwachung anbetrifft, die im Rahmen eines Strafverfahrens oder Ermittlungsverfahrens, die haben wir ja eh schon seit 1968 und die ist auch immer wieder ausgedehnt worden. Aber hier geht es wirklich um die präventive Telefonüberwachung. Die ist erstmals in den Nullerjahren in einige Polizeigesetze, konkret in Niedersachsen, in Thüringen und Rheinland-Pfalz reingekommen. Jetzt geht es darum, gewissermaßen das generell in alle Polizeigesetze reinzuschreiben. Das ist sozusagen die eine Sache, da hat man dann gewissermaßen eine Vereinheitlichung. Und die andere Seite ist der Trojaner-Einsatz. Der wurde im letzten Jahr auch von der sozusagen zum, wie soll man, kurz vor Toresschluss der letzten Legislaturperiode auch in die Strafprozessordnung reingeschrieben. Das heißt, einerseits als Quellentelekommunikationsüberwachung und dann andererseits als sogenannte Online-Durchsuchung. Bei der Quellentelekommunikationsüberwachung geht es um die Möglichkeit, den Trojaner, also Schadsoftware gewissermaßen zu nutzen, um die Verschlüsselung bei Skype-Gesprächen oder bei Messenger-Diensten gewissermaßen zu umgehen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache bei der sogenannten Online-Durchsuchung geht es letztlich darum, dass man sozusagen einen gesamten Computer abgrast, um das mal salopp zu sagen. Das möchte man jetzt auch in den präventiven Bereich überführen. Das gibt es bereits im BK-Gesetz und man möchte das jetzt gerne auch dass das auch in die Ländergesetze reinkommt. Unter den bisherigen Gesetzen und Entwürfen gibt es nach wie vor ein paar kleine Unterschiede. Also Baden-Württemberg hat nur die Quellentelekommunikationsüberwachung drin. Sachsen hat den Trojaner-Einsatz vorläufig noch drin, aber da übt die CDU Druck auf die SPD aus. Also mit anderen Worten, ich würde erwarten, dass da ein weiterer Punkt nachgeschoben wird, das ist abzuwarten. Aber ich fürchte, dass wir gewissermaßen zumindest im größten Teil der Bundesrepublik dann hinterher zwei Sachen haben. Wir werden das Ganze auf der strafprozessualen Ebene haben. Wir haben es auch auf der präventiven Ebene. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, da zu jonglieren für die Polizei, sind erheblich größer geworden.
Und als ob Präventivhaft und mehr Kommunikationsüberwachung noch nicht genug wären, gehören zum Gesetzpaket natürlich noch weitere Geschenke für die Polizei. Je nach Bundesland gibt's Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Taser oder schwere Waffen wie Handgranaten und Maschinengewehre. Doch zu guter Letzt, was lässt sich gegen diese Polizeigesetze tun? Nicht in jedem Bundesland sind sie bereits beschlossen und an vielen Orten gibt es bereits Aktionsgruppen und Kampagnen gegen die anhaltende Militarisierung der Polizei, an denen man sich beteiligen kann. Nicht zuletzt zeigen auch Großdemonstrationen wie in Hannover oder München mit teilweise mehr als 10.000 Teilnehmenden, dass sich viele Menschen eine noch stärkere Polizei nicht gefallen lassen.
Ja, wir hoffen sehr, dass sich die weitere Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg abwenden lässt. Aktuell wird sie diskutiert im Landtag. Die CDU ist stark dafür. Und ja, die Grünen sperren sich noch dagegen. Wir hoffen, das bleibt so. Wir hören jetzt von der großartigen Freiburger Band Lobster Lobster, She Got Nerves.
Give it time. Give it space and all props it can face, and never to tell it fuck off. Give me white, give me orange, give me green, and give me black. Then something to lean on my back. Give me gold, give me proof, give me thrills, and give me myrrh. And then something that I don't desire. By the time I wanna move, don't tell me to do so. Let me take time. Give it space and all props it can face. Then stand by me, stand by me.
Ja, seit Mittwoch, dem 24. Oktober, wird vor dem Strafgericht in Basel gegen die Basel 18 verhandelt. Ja, was sind die Basel 18? Am 24. Juni 2016 kam es zu einer kleinen kämpferischen Demonstration gegen Rassismus, Repression und Gentrifizierung. Bei dieser nicht angemeldeten Demonstrationen kam es unter anderem zu Farbattacken und Glasbruch bei Immobilienfirmen, dem Strafgericht, Reklametafeln und der völkischen Partei SVP Basel. Auch kam es zu Konfrontationen mit den anrückenden Cops. Am selben Abend kam es dann im Stadtgebiet verteilt zu 14 Festnahmen. 5 weitere Angeklagten wurden später ermittelt, da die Cops ihre DNA in der Nähe der Demonstrationsroute gefunden haben. Ja, eine zu dem Zeitpunkt der Demo minderjährige Person wurde bereits Anfang 2017 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Genau, angeklagt oder was den 18 Personen gerade in Basel vorgeworfen wird, ist eine mehrfach qualifizierte Sachbeschädigung, Landfriedensbruch, Angriff, einfache Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung, Störung des öffentlichen öffentlichen Verkehrs, Drohungen gegen Behörden, Beamte und ja, ganz schlimm, Verletzung der Verkehrsregeln. Die Staatsanwaltschaft kann keinen der Angeklagten eine konkrete Straftat nachweisen. Nur nicht einmal, ob wirklich alle Personen, die da auf der Anklagebank sitzen, überhaupt an der Demonstration teilgenommen haben. Es reicht einfach, dass sie sich wohl kennen, angeblich, was die Staatsanwaltschaft irgendwie hier konstruieren möchte. Und eine angeklagte Person war am besagten Tag noch nicht mal in Basel. Die Staatsanwaltschaft fordert gerade Strafen von 22 Monaten auf Bewährung. Die Bewährung dauert in der Schweiz 4 Jahre, bis zu 2,5 Jahre Haft. Einer der Strafverteidiger der Basel 18 hat mal zusammengerechnet, dass die Staatsanwaltschaft insgesamt 40 Jahre Knast einfordert. Und dies wegen ein bisschen Sachbeschädigung. Genau, zurzeit stehen jetzt noch 7 Plädoyers der StrafverteidigerInnen aus. Gerade wird für Montag, also morgen um 17.30 Uhr zum Strafgericht Basel mobilisiert, um sich nochmal solidarisch mit den Angeklagten zu zeigen. Die Urteilsverkündung war eigentlich ursprünglich für Dienstag, den 30.10. angesetzt, aber da die Plädoyers auch umfangreich ausfallen, ist diese Urteilsverkündung erstmal auf unbestimmt verschoben worden. Also fahrt gerne dorthin oder auch gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, zeigt euch solidarisch mit diesen Angeklagten. Genau, was Ähnliches findet nun am 18.12. vor dem Jugendgericht in Hamburg statt. Allerdings öffentlich eine Besonderheit. Und zwar wird 4 Leuten aus Frankfurt und Offenbach der Vorwurf gemacht, an einer Demonstration freitagmorgens in Altona in Hamburg während des G20-Gipfels teilgenommen zu haben. Auch ihnen wird keine konkrete Straftat nachgewiesen. Es reicht einfach, dass sie bei dieser Demonstration dabei waren. Bei dieser Demonstration sind ein paar Autos in Brand geraten und der Großkonzern IKEA auch unter anderem angegriffen worden. Der Prozess genau findet, wie gesagt, am 18.12. in Hamburg statt. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin auch verfolgen, was bei diesem Prozess passiert. Ich würde jetzt noch kurz was aus deiner Solidaritäts- oder Teile einer Solidaritätserklärung, die wir auf barrikade.info gefunden haben, verlesen. Es gibt unzählige Gründe, wütend zu sein. Sei es der alltägliche Leistungszwang und der Druck, sich der Verwertungslogik unterzuordnen. Oder all die anderen Ungerechtigkeiten, mit denen wir täglich konfrontiert sind. Durch das neoliberale Wirtschaftssystem verschärfen sich die globalen Ausbeutungsverhältnisse. Die Armen werden immer ärmer, immer mehr Menschen leben in prekären Verhältnissen, während die wenigen Privilegierten immer reicher werden. Die Herrschenden versuchen mit Polizeigewalt, mit der Aufrüstung der Armee, mit der Militarisierung der Grenzen und mit Kriegen ihre Vormachtstellung zu verteidigen und zu erweitern. Das demokratische System in der Schweiz funktioniert perfide. Es versucht, die Machtverhältnisse zu verschleiern, damit die Kulisse unüberschaubar wirkt. Das Netz der Kontrolle wird immer verworrener und dichter. Der Überwachungsapparat entsprechend massiv ausgebaut. Alternativen zum Bestehenden werden mit dem Argument der Partizipation ins demokratische System integriert, während jeglicher Protest oder Widerstand, der sich nicht integrieren lässt oder lassen will, unterdrückt, kriminalisiert und als illegitim dargestellt. Ein wütender Mob, wie am Abend des 24. Juni 2016, ist ein Versuch, diese Ohnmacht zu durchbrechen und sich gegen die Verhältnisse zu wehren. Mit ihrem unkontrollierbaren Charakter war diese Demo ein kurzer Bruch mit dem geschmierten Ablauf der Maschinerie der Unterdrückung. Eine Unzufriedenheit, die überall auf der Welt zu verspüren ist. Sie zeigte sich ebenfalls vor 2 Jahren in den Kämpfen gegen die Loi de Travail-Reformierung in Frankreich oder vor einem Jahr bei den Protesten gegen die G20 in Hamburg. Und dies sind nur 2 Beispiele von vielen. Ob alleine, zu 20. oder mit Tausenden auf der Straße. Widerstand tut Not. Alle Momente, jede Tat, jede Idee, die sich gegen diesen gesellschaftlichen Wahnsinn stellen, erfreuen unsere Herzen und hinterlassen auf unseren Gesichtern für einen kurzen Moment ein schelmisches Grinsen. Deshalb solidarisieren wir uns allen, die unser schelmisches Grinsen und unsere Idee teilen, sowie mit allen, die deswegen Repression erfahren. Und ob schuldig oder nicht, wir solidarisieren uns mit allen Angeklagten, die wegen dem 24. Juni vor Gericht stehen. Feuer dem Staat, Hass den Herrschenden und ihren Schergenen für ein Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung.
Ja, dann machen wir zwischendrin nochmal ein bisschen Musik, bevor es dann weitergeht mit dem Thema Aussage, Verweigerung und neue Medien. Und zwar hören wir jetzt von René Binamé Tic-Tac. We'll be right back.
pour produire des nuisances qui détruisent à leur tour. Pour découvrir la vie plutôt que la survie, pour ne plus travailler.
So, jetzt kommen wir zu unserem Punkt Aussageverweigerung mit einem kritischen Blick auf neue Medien. Und zwar, ja, was ist überhaupt eine Aussage? Ist da erstmal das? Also, warum überhaupt Aussageverweigerung? Wir in der linken politischen Praxis machen keine Aussagen, denn Aussagen bei Polizei- und Repressionsbehörden können im Grunde geben Informationen an die Behörden. Das heißt, sie können gegen uns verwendet werden oder gegen Freunde. Ja, sie sind ausgebildet, die Polizisten, dass sie Informationen aus zum Beispiel Verhören rausbekommen, auch wenn sie nett sind, angeblich zu unserer Entlastung Fragen stellen, nebenbei Fragen stellen, die scheinbar nicht zum Thema gehören. Es dient alles der Informationsbeschaffung. Aussagen sind zu machen, also können gemacht werden bei Demonstrationen, wenn man einfach nur mit der Polizei redet oder bei Verhören tatsächlich. Das sind aktive Aussagen, die wir jetzt so verstehen würden als aktive. Ja, und im Prinzip geht's eigentlich nicht nur um jetzt, also was mache ich für eine Aussage zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn ich denke, ach, ich habe ja eigentlich nichts zu verbergen, ich bin nicht angeklagt. Es geht nicht nur um dich selber. Deswegen sagen wir keine Aussagen bei Polizei- und Repressionsbehörden.
Und Aussagen sind jetzt aber nicht nur immer direkt. Es gibt auch Aussagen, die jetzt nicht in ein Verhör oder auf eine Demonstration gegenüber die Polizei gemacht werden oder die Richter in den Amtsgericht. Es gibt auch so sekundäre Ansagen, also könnte man was so nennen. Also wenn man zum Beispiel sein Handy auf ein Demo mitnimmt, sein Smartphone, und der wird dann von der Polizei geklaut, wie das zum Beispiel in Leipzig in einer Demonstration passiert ist. Da hat die Polizei von 150 Personen Handys geklaut. Also ich sage jetzt nicht, das waren alle private Handys. Das ist jetzt hier überhaupt nicht, keine Unterstellung auf jeden Fall. Aber angenommen, irgendwelche Aktivistinnen nehmen ein Handy, also Handys auf die Demo mit. Diese Handys sind nicht verschlüsselt, sind total einfach aufzuknackern für die Polizei. Dann werden diese Handys von die Polizei beschlagnahmt. Da hat die Polizei einfach alle Informationen, die auf diese Handys sind, über diese Aktivistinnen zur Verfügung.
Genau, und nicht nur die Handys an sich, sondern es werden auch, also was ich beobachtet habe auf Demonstrationen, laufen viele Menschen mit. Viele haben ihr Smartphone dabei, machen Videos von vielleicht ganz tollen Momenten, wo sie denken, oh toll, große Demo, viele Leute, schreiben Nachrichten an Freunde. Und diese Praxis hat mich nachdenken lassen oder habe ich überlegt, was ist das? Also wir liefern Informationen und zwar freiwillig. Und die Behörden haben Möglichkeiten, wenn sie denn wollen und ermitteln, über diese Handys allein Metadaten zu sammeln. Also es gibt die Funkzellenabfrage, die auch praktiziert wird. Behörden machen eine Anfrage und die Funkzellen werden über einen bestimmten Zeitraum, wollen sie die Daten haben und bekommen die. Also da ist dann zu sehen, ob und wer eingeloggt ist, wer sich ausloggt ins Netz, wer mit wem kommuniziert, und ja, das sind quasi die Nutzerdaten. Also die
unsere Funkzellenanfrage, das muss man auch dazu sagen, werden jetzt nicht nur im Rahmen von schwere Straftaten benutzt, sondern auch im Rahmen von keine schwere Straftaten, also das kann man auf jeden Fall dazu sagen, auch von der Polizei in die Praxis benutzt. Es gibt auch einige Videos und Fotos, die von Personen auf Demonstrationen gemacht werden. Und jetzt dazu, also im Rahmen von G20-Gipfel gab es die Soko Black Block. Ich weiß nicht, ob ihr schon was davon gehört habt. Das waren einige Beamtinnen, die ziemlich lange damit beschäftigt waren, unter anderem Daten zu sammeln. Also unter diese Daten waren auch Videos und Fotos und die haben dann um die 30.000 Dateien gesammelt. Und da kann man sich auch irgendwie ein bisschen fragen, so, also die haben in die Bevölkerung aufgerufen, dass Leute Videos und Fotos von diesen Protesten zu denen schicken. Es gibt aber auch einige Videos, die in die sozialen Medien und im Internet aufgetaucht sind, wo die Polizei irgendwelche Leute verprügelt hat. Wenn man solche Videos im Internet findet, sollte man sich aber fragen, was sind das für Leute, die gerade von der Polizei verprügelt werden? Werden sie nicht zufällig von denen gesucht? Und was ist denn mit den Leuten, die neben dieser Person auf diesem Video oder auf dieses Bild stehen in diesem Kontext? Das kann man überhaupt nicht wissen. Also ich meine, die meisten Leute sind keine Anwälte und haben diese Bilder und Videos auch nicht Anwältinnen gezeigt. Deswegen fänden wir das gut, wenn Leute sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen würden, was sie im Internet alles hochstellen.
Genau, also es ist nämlich an sich kein aktives, sondern passives Bereitstellen von umfangreichen Informationen, die einfach ohne Druck geliefert werden. Das macht einfach Arbeit der Repressionsbehörden um einiges leichter, da an Informationen zu kommen. Sie brauchen nicht mehr extra Leute, die ermitteln, sondern es braucht nur noch Leute, die Videos durchsuchen, die im Fall wir geliefert haben, ich geliefert habe oder sonst wer. Genau, das ist eine Sache. Dann gibt es noch ein Mittel, das sind die IMSI-Catcher. Das sind auch eingesetzte Technik der Polizei. Diese IMSI-Catcher täuschen einen Funkmast da quasi und in die wählen sich die Telefone ein, weil sie denken, das ist die nächste Funkzelle. Dabei landet alles bei der Polizei, Inhalte der Telefonate, außer Metadaten, die vorhin schon genannt wurden bei den Funkzellenabfrage, eben sind die ganzen Inhalte dann 1:1 mitzulesen. Bei der Polizei ist auch schon geschehen, zuletzt in Hamburg beim G20.
Soweit wir das wissen.
So viel wir wissen, ja. Was dabei rauskommt, wissen wir noch nicht, aber dass es eingesetzt wurde, wissen wir aus verschiedenen Quellen. Ja, genau, ja.
Daher würden wir euch auf jeden Fall raten, euch zu fragen, wozu brauche ich mein Telefon auf einer Aktion? Also was kann ich denn damit machen? Ich meine, wenn ein Freund von mir in die Polizeiwache landet und dass ich ihn anrufe, also vielleicht geht die Polizei ans Telefon, aber das will man dann in dem Fall wahrscheinlich auch nicht. Da braucht man dieses Telefon nicht mehr. Und also es gab auch eine Zeit, da gab es noch keine Handys und da haben sich, glaube ich, also soweit ich weiß, Leute auch einfach verabredet. Das ist auch möglich, sich mit Leuten zu verabreden. Man kann auch mehrere Verabredungen machen in dem Fall, wo man sich einfach wieder finden soll. Also sich einfach die Frage zu stellen, wofür brauche ich denn dieses Handy? Was habe ich davon, wenn ich es mitnehme? Sind die Risiko mir zu groß, dass mein Handy unter Umständen dann weg ist oder dass er dazu benutzt wird, Ermittlungen gegen mir oder gegen andere Menschen einzuleiten oder zu füttern?
Ja. Genau, das sind jetzt die Handys. Es gibt noch einen großen Themenkomplex, den wir jetzt nur ganz kurz anschneiden. Und zwar ist das die Social Media Plattform. Ich möchte hier nur ganz kurz auf Facebook eingehen. Und zwar sind da ja in den letzten Wochen viele Skandale oder eine Verurteilung auch für Facebook bekannt geworden, dass die Daten damals an Cambridge Analytica weitergegeben haben. Der Skandal kostet die 500.000 britische Pfund jetzt oder sogar noch mehr. Das ist so, dass Facebook hat eine eigene Anwendung zur Überwachung quasi, die wird genannt Neoprint und die liefert den Behörden auf Anfrage ein handliches Informationspaket. Wenn die fragen, bekommen sie Informationen über Kontoinhaberinnen, das neben sämtlichen Profil- und Kontaktinformationen unter anderem auch Minifeeds, Notizen, Freundinnenlisten mit sämtlichen Facebook-IDs enthält, Gruppenlisten und Nachrichten. Auch Fotos, private wie öffentliche, werden Behörden zur Verfügung gestellt mit dieser Anwendung Neoprint. Also das ist nur mal eine kurze Idee zu Facebook, was da an Daten gesammelt wird und auch weitergegeben wird. Genau, und Informationen sind eigentlich, eigene Informationen werden gesammelt und von extrem privaten Dingen bis öffentlichen und werden als Waffen gegen uns selbst eingesetzt, wenn wir da nicht irgendwie einen kritischen Umgang mit finden. Ich habe ein Autorinnenkollektiv gefunden, die auf der Seite von capulco.blackbox.org einen interessanten Text, also eigentlich mehrere Texte veröffentlicht haben, zur Technologiekritik, und zwar heißt das Disrupt. Die sagen, Technologie ist nie neutral, sondern immanent politisch. Und die Autorinnen plädieren für die Wiederbelebung einer praktischen Technologiekritik zwischen Verweigerung und widerständiger Aneignung spezifischer Techniken. Also da kann ich nur sehr empfehlen, mal drauf zu schauen, reinzulesen. Ja.
Ja, also was man auf jeden Fall auch empfehlen kann, es gibt hier einen Chaos Computer Club in Freiburg, der kann euch auf jeden Fall beraten, weil, also klar, stehen wir Handys, also Smartphones auf Aktionen kritisch gegenüber, aber es gibt auch Möglichkeiten, auch für Facebook gibt es immer Alternativen. Es gibt die Möglichkeit, Smartphones verschlüsseln zu lassen, um Angriffe von außen und auch wenn Leute Smartphones in die Fingern haben, deutlich zu erschweren, bis zu unmöglich zu machen, wobei das kann man auch einfach nicht wissen, weil die Technik geht auch einfach viel zu schnell voran. Jedenfalls hat der Chaos Computer Club Freiburg im Greta-Gelände montags von ab 19 Uhr und dienstags ab 19 Uhr auf. Da raten wir euch einfach mal vorbeizugehen, wenn ihr euch für Alternativen interessiert. Und jetzt geht's weiter mit ein bisschen Musik. Blickwinkel Alltagsbeben.
Und die Wahrheit unterpflügen.
So, ja, wir nähern uns langsam dem Ende der heutigen Sendung. Als kurze Meldung wollten wir euch noch darauf hinweisen, dass es diese Woche Donnerstag mal wieder einen Anquatschversuch durch den Verfassungsschutz gab, und zwar in Offenburg. Dort wurde ein Angehöriger der linken Szene auf dem Weg von der Arbeit nach Hause am Offenburger Hauptbahnhof von einem unbekannten Mann angequatscht, der sich als Frank vorstellte und sich als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes geoutet hat. Ja, wir haben letzte Sendung vor einem Monat auch schon über Anquatschversuche seitens des Verfassungsschutzes berichtet. Hört euch die Sendung gerne nochmal an. Es gibt alle unsere Sendungen zum Nachhören. Da haben wir auch auf jeden Fall ein paar Tipps für euch aufgezeichnet, wie man damit umgeht, sollte man Opfer eines solchen Anquatschversuches werden. Ja, zum Schluss haben wir jetzt noch ein paar Terminhinweise für euch. Und zwar, genau, ganz wichtig, wenn ihr irgendwie Probleme jeglicher Art mit der Polizei oder mit anderen Repressionsbehörden habt, es gibt den Ermittlungsausschuss in Freiburg, der IA, der hat Sprechstunde jeden Montag um 19 Uhr in der KTS. Da könnt ihr einfach ganz unverbindlich ohne vorherige Anmeldung hingehen und euch Rat und Hilfe holen. Genauso gibt es Unterstützung bei der Roten Hilfe, Ortsgruppe Freiburg. Da ist Sprechstunde oder offenes Treffen jeden ersten Donnerstag im Monat von 18.30 Uhr bis 19 Uhr im linken Zentrum in der Glümerstraße hier in Freiburg und an jedem dritten Donnerstag im Monat von 20.30 Uhr bis 21 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität im Greta-Gelände. Genau, also wenn ihr irgendwie Stress habt mit Polizei und so weiter, badet es nicht alleine aus, holt euch Hilfe. Es gibt die Strukturen, die euch gerne zur Seite stehen. Ja, morgen, Montag, den 29.10. findet um 18 Uhr bis 20 Uhr ungefähr eine Gegendemo gegen eine Demonstration der AfD Freiburg statt. Organisiert wird das Ganze in Kooperation mit der Jungen Alternativen Freiburg und dem rechten Frauenbündnis Kandel. Ziel der Demo ist eine rassistische Vereinnahmung der grausamen Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Freiburgerin. Ja, Redner wird unser alter Bekannter Stefan Repple aus Kappel sein. Er ist Landtagsabgeordneter der AfD in Baden-Württemberg und Hypnosetherapeut. Ja, lass uns zusammen auf die Straßen gehen und zeigen, dass solche menschenverachtenden Taten nicht von den Rechten vereinnahmt werden dürfen und für ihre rechte menschenfeindliche Ideologie genutzt werden dürfen. Kein Fußbreit den Faschisten. Lasst uns zusammen morgen um 18 Uhr auf die Straße gehen. Nach der Demo wird um 20 Uhr im kommunalen Kino der Film The Last Reno gezeigt. Das ist ein Film über den Wagenplatz Kommando Reno, der im Jahr 2011 in Freiburg im Vauban geräumt wurde. Und am 7.11. läuft der Film auch nochmal in der KTS Freiburg. Ja, weitere Veranstaltungen, zu denen wir euch gerne einladen wollen, ist am Freitag, den 2.11. um 19 Uhr in der KTS eine Infoveranstaltung zu Repression im Baskenland. Dabei hören wir zuerst Thomas, der über 2,5 Jahre unter dem Vorwand, Mitglied der ETA zu sein, im Gefängnis saß. Er ist jetzt seit 2017 wieder frei und erzählt von seinen Erfahrungen. Und danach wird es noch einen Input von baskischen Genossen geben, die über die aktuelle Repression im Baskenland erzählen werden. Genau, ein weiterer Vortrag, der stattfinden wird, ist eine Infoveranstaltung des EA Freiburg, in der Verlauf der G20-Protest in Hamburg im Sommer 2017 nochmal Revue passieren lässt und über die Folgen der Repression berichtet. Genau, am 24.11. findet der Vortrag um 19 Uhr im Vorfeld der Antifa-Soli-Party in der KTS statt. Ja, das wäre es soweit von uns. Hiermit verabschieden sich Conny, Emma, Tom und Beate von Ausbruch der Antirepressionswelle. Wir hören uns wieder am 25. November um 21 Uhr, jeden vierten Sonntag im Monat. Es gibt alle unsere Sendungen auf rdl.de zum Nachhören. Und ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an ausbruch@rdl.de. Ja, dann, ja, genau, ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Lasst euch nicht erwischen und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Und genau, zum Ende gibt's noch ein bisschen Musik und zwar von Rest in Risiko, Immer weiter.
Immer größer, höher, schöner, schneller, weiter. Ich bin ein Dreckig, 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 Kantig, Ranzig, Bankig, Schirm, Kaputt. Meine Fantasie kennt keine Grenzen, deshalb denk ich hier so oft, dass ich ersticke. Ich träum von grenzenloser Freiheit, ihren Lagern, ich träum an und in Schuld. Wann in den Bäumen im Wendland auf St. Pauli und auch im Wuppertal. All die Menschen, die von ganz was anderem träumen und im Saatum deines Herzens sind uns ja sowas von scheißegal. In Traum und freie Menschen können sie niemals erschlagen. Und wir feiern, feiern, schreien, seit dem Fremden zu Deutschland. Wir bleiben nicht stehen, machen den Soundtrack zum Untergang der freien Welt und von Grenzen zerschlagen sehen. Und ich glaub nicht, dass es woanders besser ist, aber hier ist immer schlimmer. Schreib uns wieder Bundesliga am Reichstag und in der Deutschen Bank. Also prinzipiert, regiert, gespielt, bespürt, zur Freude und schiebt ab. Und seine Grenzen werden schon freiert und dein Freund ist für die Hunger, denn ihr Grau. Ich will nicht klagen, ich will frei sein, heil sein, lachen, kämpfen, will Revolution. In die Verhältnisse zum Tanzen bringen und diesen Scheiß, wer vermisst den schon? Und unseren Hunger, unsere Schmerzen, unser Sterben. Auf keinen Wahlzettel, sondern höchstens auf deinen Grab.
Grenzen zerschlagen sehen. Es geht immer weiter, wir bleiben nicht stehen. Machen den Zauber zum Untergang der Feinde. Und von Grenzen zerschlagen sehen.